Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 9. März 2025, gleich dem 19. Esfand 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Ramadan, Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Im letzten Beitrag, liebe Hörerfreunde, hatten wir über die Tierfabeln gesprochen. Die Tierfabeln lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten kategorisieren. Zum Beispiel in einer Gruppe von ihnen sprechen die Tiere nur miteinander, aber sie handeln nicht. Ihr Gespräch endet ohne ausdrückliche Moral als Fazit. Der Erzähler nutzt jedoch die Charaktere der Figuren, um seine eigenen Ansichten vorzustellen. Er legt also den Tierfiguren einer Fabel seine Überlegungen und seine Kritik in den Mund. Das berühmteste Beispiel für diese Art von Tierfabeln ist das Manterotteir, Vogelgespräche von Attar Nishapuri. In einer weiteren Art von Tierfabeln, die uns erhalten blieben, führt das Gespräch zwischen den Tierfiguren zu einem moralischen und konkreten Ergebnis. Der Erzähler entnimmt diesen Tiergeschichten eine Moral und einen erzieherisch wertvollen Punkt. In einer nächsten Art von Fabeln treten die Tierfiguren in Aktion und verursachen ein Ereignis. Nachdem sie klar festliegende Regeln beachtet oder auch gegen sie verstoßen haben, erhalten sie entsprechend Lohn oder Strafe. Der Erzähler führt dem Zuhörer die richtige Verhaltensweise vor Augen, indem er über das Schicksal eines Tieres berichtet. In diesen Erzählungen ist vornehmlich von dem Verhalten gegenüber den anderen, insbesondere Feinden, die Rede. Es geht meist darum, wie man sich klug gegenüber den anderen, insbesondere Fremden und Gegnern, verhält. Es lässt sich allgemein feststellen, dass Handlungen je nach Umständen und nach dem Ergebnis unterschiedlich bewertet werden. Wenn zum Beispiel Lüge oder Heuchelei zu Bloßstellung führt, ist sie verwerflich. Aber wenn eine Lüge jemandem hilft, dass er sich vor dem sicheren Tod rettet, ist sie erlaubt und der Lügner wird nicht getadelt. Hören Sie heute die Geschichte vom Geier und Fuchs. Ein Geier und ein Fuchs waren gute Freunde. Eines Tages sagte der Fuchs, der sehr listig war und gerne andere auf den Arm nahm, zum Geier: Mein Freund, den ganzen Tag fliegst du im Himmel herum und siehst nur die Wolken. Komm herunter, ich will dich auf meinem Rücken tragen und dir den Wald zeigen. Der Geier nahm das Angebot an. Er bestieg den Rücken des Fuchses, und der Fuchs begann, durch den Wald zu laufen. Aber er suchte sich Stellen aus, wo die Bäume besonders dicht nebeneinander standen, so dass das Gestrüpp das Gefieder des Geiers streifte und ihm eine Feder nach der anderen ausgerissen wurde. Doch der Fuchs lief unbeirrt weiter durch das Dickicht. Schließlich hatte der Geier keine einzige Feder mehr am Leib. Da blieb der Fuchs stehen, schaute auf den Geier und begann ihn auszulachen. Nun hatte der Geier keine Federn mehr. Er konnte nicht mehr fliegen und auf die Jagd gehen. Der Fuchs brachte ihm ab und zu ein paar Reste von seiner Beute. Allmählich begannen dem Geier wieder neue Federn zu wachsen. Seine beiden Flügel wurden wieder stark und er konnte wieder fliegen und so geschickt wie früher Beute fangen. So verging einige Zeit, bis der Geier eines Tages zu seinem Freund, dem Fuchs, sagte: »Mein Freund, hast du jemals den Wunsch gehegt, aus der Höhe des Himmels auf die Erde zu schauen? Von da oben sieht die Erde viel schöner aus. Wenn du möchtest, nehme ich dich mit nach oben.« Der Fuchs war einverstanden. Da hob der Geier mit seinen Fängen den Fuchs in die Höhe und trug ihn zum Himmel hinauf. Weiter oben fragte er den Fuchs: »Wie sieht die Erde von hier oben aus?« Der Fuchs sagte: »Oh, ganz groß.« Da flog der Geier noch höher und fragte: »Nun, lieber Fuchs, wie sieht sie von hier aus?« Der Fuchs: »Jetzt sieht sie aus wie eine große Stadt.« Der Geier flog noch höher und fragte: »Mein lieber Freund, und jetzt, wie sieht sie jetzt aus?« »Jetzt ist sie so groß wie eine Wassermelone«, sagte der Fuchs fest. Da sagte der Geier: »Nun, dann geh runter, du Held.« Er öffnete seine Fänge und ließ den Fuchs herunterfallen. Der Fuchs fiel in die Tiefe und durch die Reibung mit der Luft verlor er alle Fellhaare. Da rief der Geier: »Das geschieht dir ganz recht.«
Gerade wollte ein Bauer neben seinem Feld frühstücken. Er hatte seinen Pelzmantel neben sich gelegt und Brot und Käse ausgepackt. Da sah er genau über seinem Kopf etwas vom Himmel herabfallen. Ängstlich ließ er Pelzmantel und Frühstück liegen und rannte davon. Der Fuchs aber landete auf dem weichen Pelz und fand Rettung. Als er sich von dem Schreck erholt hatte, fraß er Brot und Käse auf, zog sich den Pelzmantel an und ging in den Wald. Unterwegs begegnete er dem Löwen. Der Löwe fragte ihn: »Woher hast du diesen Pelz?« Da sagte der Fuchs: »Weißt du denn nicht, dass ich Pelzmäntel nähe?« Der Löwe wunderte sich erst, dann bat er den Fuchs, er solle ihm auch einen solchen Mantel anfertigen. Der Fuchs sagte: »Bring mir 5 fette Hirsche und lass mir eine Woche Zeit. In einer Woche wird der Pelzmantel für dich fertig sein.« Da brachte ihm der Löwe 5 Hirsche und der Fuchs verspeiste sie zusammen mit der Füchsin und seinen Welpen. Thank you.
Nach einer Woche fragte der Löwe, als er den Fuchs sah, »Wo ist mein Pelzmantel?« Der Fuchs sagte, »Ich brauche noch 2 Lämmer, damit ich die Gürtel und Ärmel anfertigen kann.« Da schaffte der Löwe 2 Lämmer herbei und der Fuchs verspeiste zusammen mit seiner Familie auch die beiden Lämmer. Bald darauf sah der Fuchs plötzlich den Löwen vor sich. Der brüllte, »Wo ist der Pelzmantel? Meine Geduld ist zu Ende. Entweder du gibst mir den Pelzmantel oder ich verschlinge dich.« Der Fuchs aber sagte, »O König der Tiere, der Pelzmantel ist bei mir zu Hause. Komm mit, ich gebe ihn dir.« Löwe und Fuchs gingen zum Fuchsbau. Doch plötzlich ergriff der Fuchs die Flucht. Er wollte in seinem Bau verschwinden, als der Löwe gerade noch seinen Schwanz zu fassen bekam. Der Löwe riss dem Fuchs den Schwanz ab. Der Fuchs entkam, aber er hörte den Löwen brüllen. »Ich werde dich überall, wo du auftauchst, daran erkennen, dass du keinen Schwanz mehr hast.« Am nächsten Tag kam der Fuchs wieder aus seinem Bau. Er lud seine Freunde in einem Traubengarten ein. Als die anderen Füchse auf den Bäumen damit beschäftigt waren, Trauben zu essen, schlich er heran und band jedem Fuchs den Schwanz am Baum fest. Dann sagte er dem Besitzer des Gartens Bescheid. Der eilte mit einem Knüppel heran. Als die Füchse flüchten wollten, verloren sie alle ihren Schwanz. Es war gegen Mittag, als der Löwe plötzlich dem Fuchs in die Quere kam. »Jetzt habe ich dich erwischt, du Fuchs ohne Schwanz!« Aber der Fuchs lachte und rief alle Füchse herbei. Die kamen, und der Löwe sah, dass keiner der Füchse einen Schwanz hatte. Da wusste er nicht, wer der Fuchs war, der ihn reingelegt und dem er für den versprochenen Pelzmantel so viele Beutetiere gegeben hatte. Also schimpfte der Löwe, »Du durchtriebener Kerl! Bei Gott, keiner kann so listig sein wie du!« Und seitdem passte der Löwe besser darauf auf, dass ihn nicht noch andere listige Tiere wie der Fuchs hinters Licht führen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Shurangiz.
بده می بده به گر ننوشم بر سرم ریز بر سرم ریز وگر نیکو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Liebe Hörerfreunde, Sie erfahren heute über einige weitere Standpunkte von Imam Ali über die Regierung und die Gesellschaft. Gott der Höchsterhabene hat die Verwirklichung der idealen Gesellschaft im Vers 55 der Sure Nur versprochen. Und zwar steht dort: Verheißen hat Allah denen, die von euch glauben und gute Werke tun, dass er sie gewiss zu Nachfolgern auf der Erde machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte, und dass er gewiss und dass er ihnen ihre Religion, die er für sie gut gefunden hat, überall zur Geltung bringen, und dass er sie selber, nachdem sie in Furcht gelebt haben, in dem Zustand der Sicherheit versetzen wird. Imam Ali a.s. hat sich während seiner Regierungszeit intensiv für die Bildung der idealen Gesellschaft eingesetzt. In den Augen von Imam Ali a.s. ist der Koran der beste Wegführer der Menschen. Deshalb hebt er hervor, dass die Rettung der Muslime davon abhängt, dass sie in der Praxis den Lehren dieses Himmelsbuches treu bleiben. In seiner Ansprache 156 im Nahjul Balagha sagt er: Es obliegt euch, euch an das Buch Allahs zu halten. Wer in Übereinstimmung mit ihm spricht, hat die Wahrheit gesprochen, und wer nach ihm handelt, ist in guten Werken voraus. Imam Ali a.s. stellt nach dem Koran auch die Tradition des erhabenen Propheten, salawatullah alai, als bestes Leitbild vor. Imam Ali a.s. war bestrebt, die Gesellschaft auf die Bahn zur Vollkommenheit zu lenken und fasste zu diesem Zweck wichtige Faktoren ins Auge. Eine Größe, die er stets hervorhob, war die soziale Gerechtigkeit. Für ihn waren die gerechte Verwaltung und Verwirklichung von sozial gerechten Programmen zwei Hauptbedingungen für die Bewegung in Richtung der idealen Gesellschaft. Er sagte, dass die Gerechtigkeit die wichtigsten Probleme in der Gesellschaft beseitigt, wie aus seinem Wort »Gerechtigkeit ist der beste Problemlöser im Leben der Menschen« zu entnehmen ist. Die Geschichte dokumentiert, wie aufrichtig Imam Ali sich an die Regeln der Gerechtigkeit hielt. Ein Beispiel ist folgende Begebenheit. Es handelt sich um ein Treffen zwischen ihm und Talha und Zubair. Eine Person namens Al-Kashfi al-Hanafi berichtet, dass diese beide an einem Abend kurz nach Beginn des Kalifats von Imam Ali zu ihm kamen, als Imam Ali a.s. gerade in dem Zimmer, in dem sich das Baitul Mal befand, eine Lampe angezündet hatte und mit der Berechnung dieses Allgemeineigentums beschäftigt war. Gemäß Kashfi Hanafi sagten Talha und Zubair: Wir wollen mit euch sprechen. Der Imam fragte: Hat es mit der Regierung und den Angelegenheiten der Muslime zu tun oder mit euren privaten Angelegenheiten? Sie antworteten: Es ist privat. Da machte Imam Ali die Lampe vor ihnen, die zum Baitul Mal gehörte, aus und zündete eine andere an. Sie fragten: Warum machst du das? Der Imam antwortete: Das Öl, mit dem diese Lampe brennt, stammt aus dem Allgemeinbesitz der Muslime, Baitul Mal. Aber euer Anliegen ist privat. Es ist nicht richtig, dass das Öl für die Lampe des Baitul Mals für private Dinge verwendet wird. Aber das Öl in dieser anderen Lampe ist von meinem Eigentum. Ihr könnt nun so viel und lange, wie ihr möchtet, über eure privaten Angelegenheiten sprechen. Da blickten sich Talha und Zubair an und sagten: Lass uns gehen, dieser Mann geht den Weg der Religion. Wir werden nicht mit ihm handeln können. Imam Ali a.s. legte großen Wert darauf, dass keine unnötigen Kostenaufwände aus der Staatskasse entstehen, und sagte seinen Regierungsbeauftragten: Spitzt eure Schreibstifte und kürzt die Zeilenabstände. Lasst Überflüssiges weg und beschränkt euch auf das Wichtigste und verzichtet auf langatmige Ausführungen, denn das Eigentum der Muslime verträgt keinen Verlust und Schaden. Aus der Sicht von Imam Ali a.s. ist es inakzeptabel, dass ein Beauftragter der Regierung den Reichen zugeneigt ist und mit ihnen verkehrt. Er hat Usman ibn Hunayf getadelt, dass er sich an die Tafel der Reichen setzte, und schrieb an ihm, laut Brief 45 des Nahjul Balagha: »O Sohn des Hunayf, mir wurde mitgeteilt, dass einer der Reichen in Basra dich zu einem Gastmahl eingeladen hat und du sofort zu ihm geeilt bist. Sie haben alle möglichen Speisen für dich herbeigebracht und Schalen voller Essen nacheinander vor dich gestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass du die Einladung von Leuten annimmst, die ungerechterweise ihren Bedürftigen Entbehrungen auferlegen und ihre Wohlhabenden zum Essen einladen. Überlege, wo du bist und an welcher Tafel du isst. Lass also von einer Nahrung, von der du nicht weißt, ob sie religiös rechtmäßig halal oder unrechtmäßig haram ist, ab und nimm das zu dir, von dem du sicher bist, dass es religiös gesehen rein und zulässig ist.
Imam Ali alaihi salam hat auf freundliche und ansprechende Weise die Menschen aufgerufen, an dem politischen und sozialen Geschehen teilzunehmen. Denn aus seiner Sicht spielt die aktive Teilnahme der Bevölkerung eine grundlegende Rolle für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Imam Ali alaihi salam hat, nachdem ihm die anderen die Treue geschworen haben, in seiner ersten Ansprache gesagt, dass er das Amt des Kalifen deswegen angenommen hat, weil das Volk dies wollte und ihm die Treue schwor. Für Imam Ali alaihi salam waren die Bürger das wichtigste Kapital für die Entfaltung und Vervollkommnung der Gesellschaft. Er erinnerte ständig daran, dass sie nicht ihren Einsatz auf dem Wege Gottes aufgeben sollen und dass sie sich klar machen, dass wenn sie den Weg Gottes gehen und Ausdauer zeigen, Gott ihnen helfen und sie siegen lassen wird. Im Brief 47 sagt er: Seid ehrfürchtig zu Allah im Einsatz mit eurem Besitz, eurem Leben und euren Zungen auf dem Wege Allahs. Das Mitglied einer islamischen Gesellschaft soll nicht nur an seine eigenen Vorteile denken und darf nicht in den anderen lediglich ein Mittel sehen, um sich eigene Wünsche zu erfüllen. Vielmehr soll der Mensch die anderen als Geschöpfe Gottes betrachten und allen gegenüber eine Verantwortung spüren. Für Imam Ali alaihi salam war auch die Stärkung der Armee von großer Bedeutung. Er spornte die Bevölkerung an, dabei mitzuhelfen und mahnte sie vor der Liebe zum Weltlichen, weil sie den Menschen die Kraft nimmt, sich gegenüber Feinden zu wehren. Imam Ali mahnte die Menschen davor, sich bei der Unterscheidung von Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge nach bekannten Persönlichkeiten zu richten, weil dies zu Irrtümer verleitet und den Menschen davon abhält, die Wahrheit zu erkennen. Während des Jamal-Gefechtes, der Kamelschlacht, fragte Imam Ali alaihi salam jemanden namens Haris, warum er die Leute, die den Jamal-Krieg gegen Imam Ali alaihi salam führten, befolgt. Da antwortete Haris: Sie sind Muslime und im Recht. Ali alaihi salam sagte: Du hast das Recht nicht erkannt, so dass du die Leute, die es verfechten, kennen würdest. Und du hast nicht das Unrecht erkannt, so dass du über diejenigen, die ihm folgen, in Kenntnis wärest. Imam Ali alaihi salam bestätigt also nicht, dass man anhand wichtiger Persönlichkeiten das Recht kennenlernt, sondern er fordert, dass der Mensch erst über das Recht selber Erkenntnis erwirbt. Denn dann erst kann er auch denjenigen erkennen, der dem Recht und der Wahrheit folgt. Keiner soll also den umgekehrten Weg gehen, indem er das Tun von Leuten, die er für Verfechter von Recht und Wahrheit hält, als Maßstab für Recht und Wahrheit heranzieht. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamole Dinemembari mit dem Titel Bito Besar Nemi Shavat. Auf Deutsch, ohne dich geht es nicht weiter.
تو جوش میکنم دل ز تو نوش میکنم هر خروش میکنم بی تو به سر نمیشود جلال من توی مکنت و مال
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Ramadan, Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Der Monat Ramadan nimmt einen besonderen Platz im islamischen Mondkalender. Er ist der Monat, den Gott über die anderen Monate stellte. In diesem Monat verblasst die Ich-Bezogenheit des Menschen. Er fastet und betet, um Gottes Zufriedenheit zu erreichen. Mit den Worten Ayatollah Khameneis, des Oberhauptes der Islamischen Revolution, ist der Monat Ramadan ein Monat, in dem die schlechten Taten wieder gut gemacht werden können. Er weist auf das bekannte Gebet Abu Hamse, das von Imam Sajjad a.s. überliefert wurde, hin und in dem der Mensch betet: O mein Gott, ich ziehe es vor, auf dich zu hoffen und auf niemanden anderen. Ich habe die Zufluchtsuche bei dir anstelle der Zufluchtsuche bei anderen gesetzt und ich weiß, wenn jemand zu dir kommt, ist der Weg nah. Der Monat Ramadan ist eine Übung zum Gutsein. Die Tore zur göttlichen Barmherzigkeit stehen in diesem Monat für alle offen. Wer auf das Licht zugeht, dessen Herz wird Gott erleuchten und mit würdigen menschlichen Eigenschaften schmücken. Es ist wichtig, sich im Monat Ramadan richtig zu ernähren. Ein zu üppiges und fettiges Essen ist wie zu anderen Zeiten schädlich, ebenso wie zu viel Süßigkeiten. Der Monat Ramadan ist eine Übung dafür, seine Nahrung einzuschränken. Durch einen ausgeglichenen Speisezettel lässt sich die vorübergehende Nahrungseinstellung völlig ausgleichen. Ärzte sind der Meinung, dass es nicht notwendig ist, beim abendlichen Fastenbrechen und bei der Sahar-Speise vor Anbruch des Morgens große Mengen von Nahrung zu sich zu nehmen. Wichtig ist die geeignete Ernährung. Der Körper besitzt Mechanismen, die beim Fasten aktiv werden. Durch sie werden überflüssige Körperfette abgebaut. Wer beim Fasten auf Komplikationen stößt, hat sich nicht richtig ernährt oder nicht ausreichend genug geschlafen. Dr. Ali Shams Nurai ist Ernährungsspezialist. Er empfiehlt für die Sahar-Speise vor Morgenanbruch ausreichende Flüssigkeitszunahme und kräftige Nahrung, sodass der Energiebedarf für die tägliche Tätigkeit gewährleistet ist. Er empfiehlt, dass die Sahar-Speise genügend Protein und Kohlenhydrate und geeignete Fette enthält und das Sahar-Essen wie eine Mittagsmahlzeit zusammengestellt wird. Stark gewürztes, sehr fettiges und angebranntes sollte ebenso wie Fastfood und ähnliches vermieden werden, um Durst, Sod und Magenbrennen zu verhindern. Er empfiehlt auch die Einnahme von saftigen Obst und Obstsaft. Zum Fastenbrechen, dem Iftar, benötigt der Körper Energie in Form von Glucose, insbesondere für die Hirn- und Nervenzellen. Geeignet sind besonders Datteln und Obstsäfte. Außerdem werden Suppe und Küchenkräuter empfohlen. Der Prophet des Islams sagt, der Magen ist das Haus und Zentrum jeden Schmerzes und die Enthaltsamkeit vor übermäßigem Essen ist eine heilsame Arznei.
Würdige Menschen besitzen schöne Eigenschaften, durch die sie sich von den anderen abheben. Die Anbetung des einen Gottes, die Treue zu einem Versprechen und Bündnis und die Freundlichkeit gegenüber anderen sind zum Beispiel wertvolle Attribute. Im Heiligen Koran wird die Freundlichkeit gegenüber anderen als Eigenschaft eines würdigen Menschen vorgestellt. Freundlichkeit kommt besonders im Gesicht und Blick des Menschen zum Ausdruck, aber auch beim Sprechen und in seiner Art und seinem Verhalten. Freundlichkeit ist eine Art Kunst im Umgang mit den Menschen. Sie setzt ein liebevolles und verständnisvolles Herz voraus, Menschenliebe und Mitgefühl. Die Freundlichkeit ist so wichtig, dass der Prophet des Islam sagt, jemand, der einen freundlichen und guten Charakter hat, wird genauso belohnt wie ein Fastender, der das Gebet pflegt. Manchmal kann man einen anderen Menschen schon mit einem freundlichen Blick, mit einem netten Wort oder einem Geschenk eine Freude machen. Der Prophet des Islam sagt, eine der Taten, die Gott, der Allerheiligsten und Allerhöchste, besonders gerne sieht, ist es, einen Gläubigen fröhlich zu stimmen. Wenn jemand einen Gläubigen fröhlich stimmt und erfreut, hat er also auch Gott zufriedengestellt. Imam Sadiq a.s. sagt, einen Gläubigen froh zu stimmen bedeutet, ihn zu sättigen, wenn er hungrig ist, oder ihn aus der Not herauszuhelfen oder seine Schulden für ihn zu bezahlen. Der Monat Ramadan ist eine Gelegenheit, die Freundlichkeit zu üben und diese hohe Kunst zu erlernen. Zu den Geheimnissen des Erfolges des Propheten Gottes beim seinem Aufruf zum Islam gehören sein guter und freundlicher Charakter und sein würdiges Verhalten zu den Menschen. Mit seiner Freundlichkeit hatte er eine magnetische Wirkung auf die anderen und konnte Feinde zu Freunde machen und Hass in Freundschaft verwandeln. Gott hat seinen Propheten wegen seines schönen Charakters gelobt. In dem Vers 4 der Sure Ghalam, Sure 68, steht: Und du vertrittst ein hohes Ethos, du bist von gewaltiger Art. Ein freundlicher Charakter schlägt sich in einer freundlichen und netten Ausdrucksweise nieder. Eine solche festigt die Beziehungen zwischen den Menschen. Menschen mit offenen, unversehrten Herzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bescheiden und vernünftig sprechen und schöne Worte und Redensarten benutzen. Die großen Gottesfreunde besaßen dieses Attribut. Imam Ali sagt über die Wirkung des guten Verhaltens bei der Festigung der Freundschaft unter den Menschen: Wer gutes Benehmen besitzt, der wird viele Freunde haben und die anderen werden ihn mögen. Eines Tages begegnete Jesus a.s. einen Unwissenden. Der behandelte ihn unhöflich und belästigte ihn mit frechen Fragen. Jesus antwortete ihm freundlich und milde, aber sein Gegenüber begann ihn zu beleidigen und zu schimpfen. Jesus versuchte ihn freundlich und nachsichtig zu beruhigen. Da kam jemand an den beiden vorbei. Als er sah, was sich ereignete, sagte er zu Jesus: O Ruhullah, warum duldest du die Beleidigungen dieses Mannes? Er benimmt sich so schlecht und du bist so freundlich. Da sagte Jesus zu ihm: Mein Freund, ich zürne nicht über ihn, aber er lernt mich, was gute Sitten und ein gutes Benehmen sind. Durch sein Verhalten werde ich nicht unwissend werden, aber er wird sich durch mein Verhalten ändern.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.